Guten Morgen. Ja, heute kommt der Korach dran, aber bevor ich zum Korach gehe, möchte ich noch eine Buchvorstellung machen. Eine Werbung für ein Buch, das ich gelesen habe, das ich erst kürzlich gelesen habe, heute Morgen. Es ist ein Buch, das habe ich schon mehrmals gelesen und es lohnt sich, es immer wieder zu lesen. Und ich sage euch, wenn ihr das lest, ihr lest es immer wieder, ihr lest es immer lieber. Und ich möchte werben für dieses Buch wieder einmal an diesem Morgen. Es ist möglich, mit dem Autor von diesem Buch eine Beziehung zu haben, die Beziehung immer tiefer werden zu lassen, je mehr man dieses Buch auch liest, mit dem Herzen, mit dem eigenen Leben. Man kommt ihm immer näher und man versteht ihn auch immer mehr. Man merkt, boah, der Anfang hat ja auch mit dem Ende zu tun. Oh, in der Mitte lese ich ja Sachen vom Anfang. Es ist so spannend und ich möchte werben. Und damit möchte ich auch einsteigen mit dem 2. Timotheus 3, Vers 14 bis 17. Ich weiß nicht, wie oft ich diese Folie schon da gezeigt habe bei der Predigt. Aber es ist einfach so ein Lieblingsverse. Die Bedeutung der Heiligen Schrift. Der Paulus schreibt an den Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir zur völligen Gewissheit wurde. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und bist von Kindesbeinen an mit den Heiligen Schriften vertraut, die geeignet sind, dir die Weisheit zu vermitteln, die zur Rettung führt, zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der zu Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und ausgerüstet zu jedem guten Werk. Du aber bleibe. Du aber bleibe. Das erinnert doch an diese Rebe am Weinstock, oder? Bleiben. Was hat Caro gesagt? Bleiben heißt nicht weggehen. Ja, wir sollen nicht weggehen. Wenn wir bleiben, gehen wir nicht weg. Und hier, wir bleiben am Wort. Wir gehen nicht weg vom Wort. Ja, das Wort, die Bibel, wir vernachlässigen dieses wunderbare Bestsellerbuch nicht. Es wurde in so vielen Sprachen übersetzt. Ihr habt es daheim, digital, als Buch, als, keine Ahnung, Neues Testament, Studienbibel. Ja, nicht vernachlässigen. Und in Sprüche 4, Vers 23, das passt dazu. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus deinem Herz kommt das Leben. Und da geht's auch darum, dieses Herz zu behüten mit Gottes Wort, weil es gibt so, so viele Informationen, die täglich auf uns einprasseln. Nachrichten, Radiosendungen, Podcasts, Filme, Nachrichtensendungen, habe ich schon gesagt, aus YouTube die ganzen Kanäle, Insta, die ganzen Media-Dings, Social Media, Reels, Clips, ja, was es da alles gibt, Bücher, Zeitschriften, Comics, Sachbücher, auch Romane, Werbung, digital und analog, alles, was wir sehen, die Litfaßsäulen, die sind ja voller Werbung, voll Info, die wir da immer lesen beim Vorbeifahren. Es sind die Texte aus der Musik, da ist Information drin. Es sind auch die Meinungen von anderen in Gesprächen, sei es in deiner Familie, mit deinen Kindern, mit deinen Freunden, mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen. Was gibt's noch? Mitschüler, Vorgesetzte, alles Mögliche. Es gibt so viele Einflüsse und ob du es willst oder nicht, sie prägen dich. Sie prägen dich, sie prägen uns. Und Paulus schreibt da an Timotheus, du bist mit den Schriften vertraut. Vertraut heißt, das nächste, genau, vertraut heißt doch, man kennt sich. Man trifft sich nicht sporadisch, ja. Ich bin mit Klaus vertraut, weil ich nicht sporadisch mal nach Hause komme. Nee, ich bin täglich, sehen wir uns, wir sind uns vertraut. Da weiß man ja schon, was der andere denkt zum Teil. Weil man eine Nähe hat, sich kennen, vertraut sein heißt Nähe. Und da ist ja die Frage, sind uns die Inputs, die ich gerade eben alle genannt habe, alle Informationen, sind uns die vertrauter als unsere Bibel? Einfach mal so als Frage. Oder hältst du dich an das, was Paulus zu den Kolossern geschrieben hat, Kolosser 3, Vers 16? Lass das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in eurem Herzen. Lasst das Wort reichlich in euch wohnen, nah sein, vertraut sein. Und auch da wieder, ich kann mit dem Appellohr hören, da sind sie wieder, die zwei Ohren. Ja. Ich kann mit dem Appellohr hören, oh, jetzt soll ich auch noch das machen. Oder eben, ich kann sagen, das ist doch das Versorgerohr. Warum möchte er, dass das Wort reichlich in uns wohnt? Ja, was hat es für einen Grund? Gott will uns doch nicht eine reindrücken. Er rettet uns doch nicht vor diesem Tod aus der Sünde raus, indem wir an das Kreuz glauben und diesen Jesus als unseren Herrn annehmen, um uns dann eine reinzudrücken und sagen, jetzt liest du die Bibel, weil ich will, dass du die jetzt liest. Das hat doch einen Sinn und Zweck, warum wir sie lesen sollen. Er möchte uns von dem Bösen bewahren. In jedem Vaterunser, ich weiß nicht, wie oft es gebetet wird, an allen möglichen Stellen auf diesem Erdkreis, erlöse uns von dem Bösen, wird da gebetet. Ja, wie denn? Wie erlöst er uns denn von dem Bösen? Ich glaube, durch Reinigung, durch Vergebung, durch Beschneidung, durch Fußwaschung, durch Bekennen. Uns klingelt es in den Ohren, oder? Das sind doch lauter Dinge, die wir die letzten Monate immer wieder gehört haben, hier oder auf der Freizeit. Das heißt, wir lesen auch in Vers 16 und 17 das Ziel, das Gott für uns hat, nämlich dieses Buch, es ist von Nutzen für uns. Deswegen werbe ich auch so dafür. Warum? Wir lernen, die Wahrheit zu erkennen. Wir werden von Sünde, und da ist im Kontext auch an den Timotheus die Irrlehre, die Lügen, die da aufgestanden sind innerhalb der Gemeinde, sind da auch mit gemeint. Wir werden von Sünde überführt und wir werden durch dieses Buch auf den richtigen Weg gebracht und wir leben zunehmend, weil es uns eben so näher wird, weil der Autor uns so näher wird, zunehmend so, wie es Gott gefällt. Nicht, indem wir uns anstrengen, wie Caro das auch so gesagt hat, wir versuchen, die Frucht rauszupressen. Nein, weil wir wollen. Ja? Und Gott schenkt das Wachstum, Gott schenkt diese Früchte. Das sind alles Dinge eigentlich, für die wir spätestens im Rückspiegel Gott sehr dankbar sind. Ja, vielleicht nicht in dem Moment, weil ja, wie du gesagt hast, Victoria, jetzt finde ich dich gerade nicht, aber da. Es tut weh vielleicht, aber im Rückspiegel ist man doch so froh drum, dass man Geschwister hatte, die einen gesehen haben. Ja? Und warum tut er all diese Dinge? Damit wir allen Aufgaben gewachsen sind und ausgerüstet sind zu jedem guten Werk. Das ist doch gut, oder? Wer will das? Ich will es auch. Und heute können wir auch aus dem Wort lernen. Aus dem Alten Testament kann man auch lernen. Und darum geht es heute um Korach. Korachs Aufstand. Wir lesen 4. Mose 16. Korach, der Sohn Jitzhas aus der Sippe Kehat vom Stamm Levi, zettelte mit Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und On, dem Sohn Pelets vom Stamm Ruben, einen Aufstand gegen Mose an. Sie wurden unterstützt von 250 Israeliten, die alle angesehene, führende Männer der Versammlung waren. Sie schlossen sich gegen Mose und Aaron zusammen und sagten zu ihnen, ihr seid zu weit gegangen. Jeder Israelit ist heilig und der Herr ist mitten unter uns. Warum stellt ihr euch über das Volk des Herrn? Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden. Dann sagte er zu Korach und seinen Anhängern, morgen früh wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wer heilig ist. Nur wenn er erwählt hat, der darf sich ihm nähern. Du, Korach und deine Anhänger, ihr sollt Folgendes tun. Nehmt euch Räucherpfannen, zündet morgen früh darin Feuer an und streut vor dem Herrn Weihrauch darüber. Derjenige, den der Herr dann erwählt, der ist heilig. Ihr Leviten seid es, die zu weit gegangen sind. Und Mose sprach zu Korach, hört doch, ihr Leviten, ist es euch etwa zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der ganzen Gemeinde der Israeliten auserwählt hat, ihm nahe zu sein, in seinem Heiligtum Dienst zu tun und für das Volk zu dienen? Nur du und deine levitischen Brüder dürft in seine Nähe kommen. Und jetzt fordert ihr außerdem noch das Priesteramt. In Wirklichkeit lehnst du dich mit deinen Anhängern gegen den Herrn auf. Wer ist überhaupt Aaron, dass ihr gegen ihn aufbegehrt? Mose ließ auch Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, zu sich rufen, aber sie ließen ihm ausrichten, wir kommen nicht zu dir. Reicht es denn nicht, dass du uns aus einem Land, in dem Milch und Honig überfließen, in diese Wüste geführt hast, um uns hier sterben zu lassen? Willst du dich nur noch als unser Herrscher über uns aufspielen? Du hast ja nicht gerade uns in ein Land geführt, in dem Milch und Honig überfließen und uns auch keine Felder und Weingärten zum Besitz gegeben. Willst du diesen Leuten weiterhin etwas vormachen? Wir kommen nicht. Da wurde Mose sehr zornig und er bat den Herrn, nimm ihre Opfer nicht an. Nicht einen einzigen Esel habe ich ihnen weggenommen und auch sonst habe ich keinen von ihnen je etwas zuleide getan. Und Mose forderte Korach auf, du und deine Anhänger kommt morgen vor den Herrn, auch Aaron wird da sein. Dann soll jeder seine Räucherpfanne mitbringen und Weihrauch hineinstreuen. Anschließend soll jeder seine Räucherpfanne vor den Herrn bringen. 250 Räucherpfannen sollen es sein, auch du und Aaron sollen eine Räucherpfanne mitbringen. Da kamen die Männer mit ihren Räucherpfannen, legten glühende Kohlen hinein, streuten Räucherwerk darüber und stellten sich gemeinsam mit Mose und Aaron am Eingang des Zeltes auf. Korach, der die ganze Gemeinschaft gegen Gott, gegen Mose und Aaron aufgewiegelt hatte, und alle Israeliten kamen zum Eingang des Zeltes Gottes. Dann erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn. Und der Herr sprach zu Mose und Aaron, tretet von diesem Volk zurück, denn ich will es auf der Stelle vernichten. Aber Mose und Aaron, sie warfen sich zu Boden. Gott, du bist der Herr alles Lebendigen, beteten sie. Willst du wirklich das ganze Volk bestrafen, wenn doch nur ein einziger Mann schuldig geworden ist? Und der Herr antwortete Mose, befiehl den Leuten, sich von den Zelten Korachs, Datans und Abirams zurückzuziehen. Da stand Mose auf und ging zu Datan und Abiram, die führenden Männer Israels Volk nehmen. Geht weg von den Zelten dieser gottlosen Männer, befahl er der Menge. Berührt nichts, was ihnen gehört, damit ihr nicht aufgrund ihrer Sünden vernichtet werdet. Da wichen alle von den Zelten Korachs, Datans und Abirams zurück. Datan und Abiram waren aus ihren Zelten getreten und standen mit ihren Frauen, Kindern und übrigen Familienangehörigen in den Zelteingängen. Mose sagte, daran sollt ihr erkennen, dass der Herr mich gesandt hat, damit ich alle diese Dinge tue und dass ich nicht eigenmächtig handle. Wenn diese Männer sterben, wie alle anderen Menschen auch, und sie das gewöhnliche Schicksal aller Menschen trifft, dann hat der Herr mich nicht gesandt. Wenn der Herr jedoch etwas noch nie Dagewesenes vollbringt und die Erde sich auftut und sie und alles, was ihnen gehört, verschlingt, sodass sie lebendig ins Totenreich hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Kaum hatte Mose ausgesprochen, da spaltete sich die Erde unter ihnen, der Boden öffnete sich und verschluckte die Männer und ihre Familien samt allen, die zu Korach gehörten, sowie ihren ganzen Besitz. Sie fuhren lebendig ins Totenreich hinab, mitsamt ihrem ganzen Besitz. Die Erde schloss sich wieder über ihnen und so verschwanden sie aus der versammelten Menschenmenge. Aber alle Israeliten, die um sie herum standen, flohen bei ihrem Schreien, denn sie dachten, die Erde würde auch sie verschlingen. Dann schickte der Herr Feuer und verbrannte die 250 Männer, die Weihrauch darbrachten. Ja, was können wir aus dieser Geschichte lernen, wenn wir die lesen? Der Paulus hat zum Timotheus geschrieben, alle Schrift ist eingegeben und sie kann uns weise machen. Wir können daraus lernen und wir können wirklich jede Menge daraus lernen. Ich habe 4 Dinge gefunden, die wir daraus lernen können. Wenn ich mich jetzt an diesen 2. Timotheus 3, Vers 16 hangle, da steht, Gottes Wort lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist doch, wer gegen Gott kämpft, verliert. Gottes Wort überführt uns von Sünde und irrlehre Lügen. Neid ist tödlich. Gottes Wort bringt uns auf den richtigen Weg. Freut euch. Und Gottes Wort erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Gott schenkt den Demütigen Gnade. Das sind so die 4 Dinge, die ich da rausgezogen habe und auf die möchte ich jetzt näher eingehen. Der erste Punkt, wer gegen Gott kämpft, verliert. Ich denke, boah, krass, krasse Geschichte. Wir können uns jetzt auch irgendwie an den Familien aufhängen und sagen, oh, das ist ja gemein oder ja. Unser, ich merke da immer, wenn ich solche Geschichten lese, boah, das ist ja, oh, die Kinder und boah, die Frauen, die stehen, oh, ja. Aber Herr, okay, ja, ich halte es wie Luther mit dem Apfelbaum, das, was runterfällt und auf dem Boden, was ich verstehe, das nehme ich und das nehme ich dann für mich und alles, alle andere Äpfel, also alles, was ich nicht verstehe, das lasse ich einfach hängen, ja. Gott ist gut, trotzdem über allem. Auch wenn mich mein humanistisches Denken da oft noch, ja, man, ja, wir sind so aufgewachsen, das, ja, aber gehen wir mal darüber und holen diese Äpfel, die da liegen an dem Boden, die da runtergefallen sind in der Geschichte. Gott selbst beruft und bestätigt, ich finde, es kommt da richtig raus. Gott sagt, er widersteht den Stolzen. Und Gott straft den Korach mit seinen ganzen Anhängern mit dem Tod. In Römer 8, Vers 21, da heißt, wenn Gott für uns ist, wer kann dagegen uns sein? Wir haben es vorher gesungen. Gott bestätigt Mose, indem er diesen Erdboden wirklich auftut, indem der Mose hat das gesagt, daran soll doch erkennbar werden, dass ich von dir berufen bin. Und das war krass. Und später bestätigt Gott auch noch den Aaron in seinem Priesteramt mit diesem blühenden Stab. Das ist so spannend, wenn ihr da weiterlest, 4. Mose 16, dann 17, wie Gott dann noch Aaron bestätigt. Und in Hebräer 10, Vers 31, da lesen wir, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben, doch wer sich von mir abwendet, an dem habe ich keine Freude. Die Bibel ist so klar. Das sagt Gott. Wir haben manchmal Schwierigkeiten mit solchen Versen. Aber es geht um Leben und Tod. Es geht um das Bekenntnis zu Jesus. In 1. Johannes 5, Vers 12, da steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Deswegen wählt den Sohn. Und das sagt Gott ja auch nicht, ja, an euch habe ich jetzt keine Freude, wenn ihr mich nicht erwählt. Ey, wenn man das Evangelium anschaut, wir sind schon verloren. Jeder Mensch, der auf diese Erde geboren wird, er ist schon verloren. Er hat diese Trennung und deswegen hat auch Gott seinen Sohn gesandt, damit diese Verbindung wiederhergestellt wird. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Der Schwerpunkt ist auf diesem Halbsatz, weil wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Das ist ja schon so. Können wir das greifen? Dann der zweite Punkt. Gottes Wort überführt uns von Sünde und Irrlehre, von Lügen. Neid ist tödlich. Ist Neid ein Thema in der Bibel? Ja, wo denn? Wann, wo? Wie? Welche Brüder? Jakob und Esau zum Beispiel, der Esau, als er den Segen nicht bekommt. Kain und Abel, endet tödlich. Endet für den Abel tödlich, der Neid von seinem Bruder, ja? Galater 5, genau. Neid wird genannt als Werk des Fleisches, genau. Wo noch? Josef und seine Brüder. Krasse Geschichte, absolut. Der Neid bringt Brüder dazu, den Sohn zu verraten, zu verkaufen und den Vater eine Lebenslüge, lassen sie ihren Vater glauben, dass sein Sohn umgekommen ist. Das macht Neid. Noch? Liebe neidet nicht, genau. Die hohen Priester, da steht, jetzt habe ich es doch nicht mehr dran. Genau, da steht, dass die religiösen Führer zur Zeit Jesu wegen Neid ihn ausgeliefert haben zu den Römern. Noch? Also mir ist einer eingefallen, der Urneider, der Satan. Der wollte noch mehr. Oder, wen habe ich da noch? Lea und Rahel, die Frauen Jakobs. Neid, dieser Neid zwischen diesen beiden Frauen, da war eine richtige Challenge da, ja, mit Kinder bekommen. Das hat so viel Unruhe gebracht, auch unter den Brüdern dann. Dann waren sie neidisch. Dann ein sehr prägnantes Beispiel. Saul, was hat dieser Neid dem Saul eingebracht? Depression, Hass, Gewalt. Der hat seinen Sohn, der wollte David aufspießen. Der hat den Speer nach seinem Sohn geworfen. Das war eine Emotion. Neid ist das ist mehr als eine Emotion. Neid ist tödlich. In Matthäus 7, 22, da steht, Neid gehört zu dem Bösen, das sagt Jesus, zu den bösen Gedanken des Herzens. Ja, das entsteht in uns. Dann als letztes Beispiel habe ich da noch stehen, die Arbeiter im Weinberg. Die waren am Schluss neidisch, dass die wenig gearbeitet haben, den gleichen Lohn bekamen. Die waren unzufrieden. Neid führt zu Unzufriedenheit. Und jetzt schauen wir uns den Korach an. Der sagt zu Mose und Aaron, ihr nehmt euch zu viel heraus. Ja, wir sind genauso heilig. Letztendlich, eigentlich Hammer. Korach war ein angesehener Levit. Er hatte sein Amt. Die Leviten, die wurden den Priestern zur Seite gestellt für den Dienst an und in der Stiftshütte. Das war ein Megadienst, ja. Und innerhalb von den Leviten gab es 3 Sippschaften. Und es waren die Gersoniter, die Kartiter und die Merariter. Und die hatten verschiedene Aufgaben. Eine Sippschaft war dafür verantwortlich, diese Pflöcke da einzusammeln, diese Zeltbahnen. Die anderen mussten das Dach einrollen und so weiter. Und der Korach, der gehörte zu diesen Kartitern. Und der durfte an dem Dienst am Heiligtum beteiligt sein. Er durfte diese heiligen Geräte transportieren, wenn die von A nach B gegangen sind. Einen höheren Dienst hätte es gar nicht gegeben. Und das hat mich so auch an Satan erinnert. Er war der höchste Cherubim. Der höchste, der schönste, der mächtigste. Aber es hat ihm nicht gereicht. Dieser Korach, der war nicht zufrieden damit. Er konnte wahrscheinlich diese höhere Stellung von seinem Cousin Mose, aber ihm ging es ja um das Priesteramt von seinem Cousin Aaron, wahrscheinlich schier nicht ertragen. Und vielleicht hat es angefangen nur mit einem Gedanken. Oh, das wäre ich auch gern. Und dann konnte das weitergehen. Und Neid ist so. Ja? Neid fängt an und dann kommt Groll. Und der Groll wurde immer größer. Und was wurde daraus? Es endete mit dem Aufstand. Er fand auch noch angesehene Männer, diese 250 Personen. Das waren alles Leiter. Das waren alles Vorsteher aus diesem Volk Israel. Und die unterstützten ihn. Also er hat da richtig was angezettelt. Aber die Ursache war dieser Neid auf etwas, was er nicht hatte, aber der andere hatte. Und die Rabbiner lehren in Israel, Neid, Begierde und das krankhafte Streben nach Ehre treiben den Menschen aus der Welt, heißt es bei denen. Und genauso war es bei Korach. Neid und Eifersucht auf Mose und Aaron, es hat ihn aus der Welt getrieben oder runtergetrieben, unter die Welt getrieben. Das Begierde nach einer Position, die Gott ihm nicht zugedacht hat, das hat ihm das Leben gekostet. Und das Streben nach Ehre und Anerkennung auch. Nochmal, Neid ist tödlich. Wir können es uns nicht erleisten, da irgendwie drüber wegzusehen. In Jakobus 3, Vers 16, da steht, wo Neid und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Neid will dich fertig machen. Es ist wie Gift, es ist Gift, nicht wie, es ist Gift für unseren Geist, für die Seele, aber auch für unseren Körper. Neid ist bitter, Neid ist wie ein Geschwür was sich ausbreitet. Und wenn wir nichts machen, es breitet sich aus. Es muss bekämpft werden. Der Neid fängt im Herzen an. Und er kann dort auch lange und unentdeckt vor sich hinschwelen. Weil wir sind ja Meister darin, Dinge zu beschönigen bei uns. Kennt ihr das auch? Wir sind Meister darin. Neid ist eigentlich wie Unvergebenheit. Wir wünschen einem anderen, auf den wir neidisch sind, Gift, dass er einen Giftcocktail zu trinken, und dabei trinken wir ihn selber, indem wir ihm das wünschen. Ja, es ist so, wirklich. Wie entsteht Neid? Neid entsteht, wenn man sich mit anderen vergleicht. Hört alle Predigten vom Josua. Er spricht so oft über das Vergleichen, wie tödlich das ist, wie destruktiv. Ja? Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Habe ich ein Zitat gesehen. Und ich habe es selber erlebt. Deswegen erzähle ich das auch. Es ist schon länger her, aber es war krass, was dieser Neid mit mir machte. Wir waren zusammen im Urlaub mit Freunden. Und es hat langsam angefangen, hat an einem Tag irgendwie angefangen, wurde immer größer, der Neid wurde größer in mir. Und die Unzufriedenheit kam, die Abneigung gegen diese Person. Und man hat wirklich zusehen können. Auf Klaus wurde ich plötzlich auch sauer, weil ich habe ihn versucht, von ihnen wegzuziehen. Ich habe versucht zu spalten. Ich habe schlecht geredet über diese Person. Und doch wusste ich, ich habe das Problem, aber es war so schlimm und ich wurde immer böser. Und das ging so weit, dass ich beim Heimflug letztendlich alleine saß. Und die drei hatten Platz und ich habe mich abgesondert. Ich habe es nicht ausgehalten. Und ich habe an der Sache einfach an mir selber erlebt, Neid ist ein Beziehungszerstörer. Neid zerstört mich, denn unsere Freundschaft war kaputt nach diesem Urlaub. Ich habe mich vehement gewehrt, wir trafen uns auch nicht mehr. Und erst als ich es mir selber eingestand, dass Neid dahinter steckte, erst da habe ich dann Heilung erfahren, habe ich Vergebung erfahren, habe es mir zugestanden. Und ganz ehrlich, neidisch zu sein, das ist beschämend, das ist irgendwie keine schöne Sünde. Irgendwie oder nichts Schönes, wobei ich glaube, keine ist schön, wo man sagt, ich hätte jetzt lieber das oder so. Aber Neid ist irgendwie, man will doch nicht neidisch sein, ja? Aber so war's. Und erst als ich mir das selber eingestand, vor Gott bekannte auch, wurde es langsam besser. Und das Traurige an der Geschichte war wirklich, erst nach einem Jahr war ich bereit für Versöhnung. Das hat so lang geschwelt und es hat mich fertig gemacht. Und einige Zeit später habe ich die andere Seite kennengelernt, wie es ist, wenn jemand neidisch auf einen selber ist, ist auch nicht schön. Weil man merkt da auch das Gift. Das ist ein Beziehungskiller. Wir haben uns irgendwann auch, wir konnten uns nicht mehr treffen, weil das war einfach nicht mehr möglich, weil da war keine Herzlichkeit mehr da. Ich habe den Neid richtig gespürt, wie das Gift da. Das war nicht schön. Die Beziehung wurde beendet. Und deswegen, es geht um uns selber. Es geht, wenn ich dieses Thema heute mache, es geht um euch. Der Neid soll euch nicht zerstören. Wenn du merkst, da ist Neid in meinem Leben, hey, raus damit, rotte aus. Wie zeigt sich Neid in deinem Leben? Ich habe einfach zur Selbstreflexion, denke nicht über einen anderen nach, sondern über dich. Wie zeigt sich Neid in deinem Leben? Fühlst du dich manchmal schlecht, wenn es dem anderen gut geht? Hast du negative Gedanken, wenn jemand hübscher, muskulöser, bekannter ist als du? Kannst du dich über den beruflichen Erfolg des anderen mitfreuen? Kannst du dich über seine Popularität mitfreuen? Kannst du dich mitfreuen, wenn dein Arbeitskollege viel günstigere Arbeitszeiten hat als du und irgendwie besser dasteht, vielleicht auch bei den Chefs? Kannst du dich als Schüler über bessere Noten deiner Mitschüler freuen? Wie gehst du mit dem sportlichen Erfolg anderer um? Bist du neidisch auf Menschen mit mehr Geld, mit mehr Besitz? Mein Haus, mein Auto, mein... Nagt es an dir, wenn du andere glücklich siehst? Zum Beispiel Ehepartner miteinander oder Familien? Freust du dich über die Fehler von anderen, wenn du dir das eingestehst? Kennst du Schadenfreude in deinem Leben? Stellst du dir manchmal Fragen wie, warum immer ich? Warum bin ich immer krank und nicht der andere? In Klammer. Warum passiert mir das und nicht dem anderen? Warum geht es dem anderen immer besser? Kannst du dich über die Gaben und Talente anderer freuen? Auch wenn es vielleicht der gleiche Dienst ist, zum Beispiel Lobpreisen, anderer spielt schöner oder singt besser oder sowas. Kannst du dich freuen über die Gaben des anderen? Fühlst du dich oft zurückgesetzt in der Gemeinde und gehst dann unzufrieden nach Hause? Ziehen dich Zeugnisse von anderen, was sie mit Gott erleben, eher runter, als dass sie dich ermutigen? Zum Beispiel der Mike von letzter Woche. Neid ist der Feind von deinem Herzen. Und nimm das ernst. Paulus schreibt in Ephesern, findet heraus, was dem Herrn Freude macht. Beteiligt euch nicht an den nutzlosen Taten der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Da gehört Neid dazu. Neid ist eine nutzlose Tat. Neid, wir sollen Neid aufdecken. Aufdecken, Elechno aus dem Griechischen. Bloßstellen, tadeln, überführen, strafen. Das hat mir gefallen. Ich strafe dich, du Neid. Ja? Jemanden mit Verachtung behandeln. Ich behandle den Neid mit Verachtung. Ja? Überführt den Neid in euch. Straft ihn. Wenn ihr nur merkt, da kommt was hoch, straft ihn. Er will euch fertig machen. Lest das Kleingedruckte. Das fühlt sich, manchmal fühlen sich diese Werke des Fleisches, finde ich, ganz schön gut an. Ja? Aber sie zerstören. Wir müssen das Kleingedruckte lesen vom Feind. Und wie geht das? Wie strafen wir ihn? Durch Bekennen. Bekennen heißt bloßstellen. Bekennen heißt Licht drauflassen. Wenn was nicht mehr im Verborgenen ist, wenn was nicht mehr okkult ist, dann ist es offen. Dann kann es gar nicht mehr nagen. Ja? Dann ist es offen. Dann gehe ich offen mit um. Dann gehe ich damit zum Kreuz. Und dann passiert das, was Elechno auch bedeutet. Ich behandle diesen Neid mit Verachtung. Ich bringe ihn zum Kreuz. Ich habe kein Mitleid mit meinem Neid. Der soll gehen. Und wenn es meinem Fleisch noch so gut tut, Neid, geh. Ich kreuze. Du bist mitgekreuzigt. Ich sag das jetzt so krass. Ich mache das so. Wir müssen das so machen. Also, ja, Leute wie ich müssen das so machen. Mit dem Bildhaften vielleicht. Du machst es vielleicht auf eine andere Art. Aber Fakt ist, lass dich nicht fertig machen von Neid. Gott ist treu und gerecht. Er will uns von jedem Neid, von jeder Wurzel, von jeder Bitterkeit befreien. Und er ist treu und gerecht. Und wenn wir ihn mit der Sünde bekennen, 1. Johannes 1,9, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Schuld und er reinigt uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Genau so. Und dann gibt es noch ein Gegenmittel. Das ist das Nächste. Gottes Wort bringt uns auf den richtigen Weg. Freut euch. Was sind Neidkiller? Was sind Neidkiller? Nein, Neidkiller. Bitte? Dankbarkeit. Was noch? Segnen. Noch? Gute Gedanken denke. Mitfreuen, ganz wichtig, genau. Dankbarkeit, zufrieden sein mit dem, was man hat. Freude über das Gute im Leben des anderen. Die Liebe zu anderen, 1. Korinther 13, Liebe neidet nicht. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Da steht nicht für alles dankbar, da steht in allem dankbar. Wir sind in allem dankbar, wir danken Gott. Und da habe ich noch ein Zitat gefunden. Es ist unmöglich, Gott zu danken und zugleich entmutigt zu bleiben. Dankbarkeit, was hat die Maria Brean? Loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Ist was dran? Loben zieht nach oben. Und ist Neid wieder gekommen seither in meinem Leben? Ja, immer wieder. Aber inzwischen, ich weiß, was das Kleingedruckte ist. Ich weiß, was es mit meinem Leben macht. Und ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass der Neid mich zerstört. Und wenn der Gedanken kommen des Neides, ich verurteile diese Gedanken. Ich fange an zu segnen. ich fange an, die Person, wo ich jetzt merke, oh, Beziehungskiller, oh, da ist was, ja, da fange ich an, die Person zu segnen. Und wisst ihr was? Ich danke, dass die Person das hat, was ich nicht hat. Und ich segne sie, dass sie noch mehr bekommt von dem. Und ich merke, das reinigt mich. Das ist so, ich erlebe es einfach. Das ist Gott, das ist nicht von dieser Welt, das ist eigentlich, ich liebe ihn dafür. Es funktioniert. Wir halten uns an sein Wort und es funktioniert. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch mit ihnen. Sind sie traurig, dann begleitet sie in ihrem Kummer. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, sagt der Vater zu dem Bruder vom verlorenen Sohn, als der sieht, Mann, dieser Kerl, der kommt nach Hause, hat alles Geld, hat sich ein Leben gemacht und dann kriegt er auch noch dieses gemästete Kalb. Der war neidisch. Und dann sagt sein Vater zu ihm, du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Wir sollen uns freuen. Das Problem von dem Bruder war viel älter. Wahrscheinlich hatte er, ich denke, sonst wäre er nicht neidisch gewesen, er war eigentlich neidisch, auf dass er das gemacht hat. Vielleicht wollte er im Herzen auch abhauen. Vielleicht wollte er auch sein Geld mit Huren durchbringen und Alkohol und all das. Sonst wäre er ja nicht neidisch gewesen. Ich glaube das irgendwie. Da schwelt was im Untergrund. Aber Gott hat nochmal, was Neid anbelangt, auch gerade Neid in der Gemeinde, es ist tödlich. Es ist tödlich für eine Gemeinschaft. Lasst uns da echt auch Verantwortung übernehmen für unsere Gemeinschaft hier, dass wir das nicht zulassen, dass das in unserem Leben Fuß fasst. Gott hat für jeden Einzelnen seinen einzigartigen Platz und Anteil in seinem Reich Gottes gegeben. Und Neid auf den Anteil des anderen, das hat in Gottes Reich keinen Platz. Glaube an seine Güte, an seine Treue. Ja, stimmt, der eine hat ein Talent bekommen, der andere 5, 10, glaube ich, war es. Stimmt, Gott verteilt anders, aber wisst ihr was? Die Verantwortung ist auch anders. Nehmen wir doch unseren Teil und wir handeln damit. Und nicht, wenn ich ein Talent bekomme, oh, der hat 5 und überhaupt, ich habe nur 1. Oh, was macht er jetzt mit den 5? Und während ich dann neidisch bin und bleibt das Talent bei mir liegen und ich mache nichts draus. Wir dürfen lernen, unseren eigenen Platz in Demut anzunehmen, anderen zu gönnen und gemeinsam darin zu wachsen. Das wünsche ich mir für mich persönlich, für euch, für uns alle. Von Dankbarkeit geprägtes Leben ist ein Leben, das Gottes Güte erkennt, auch in schweren Zeiten. Und das schreibt die Elisabeth Elliot, ich weiß nicht, wer das Zeugnis, Lebenszeugnis kennt, von ihrem Mann, die Missionare bei den Auka-Indianern. Das schreibt sie, sie hatte harte Zeiten. Ihr Mann wurde ermordet, aber sie weiß, ein von Dankbarkeit geprägtes Leben, das ist das, was ich leben will. Was für ein Zeugnis. Oh, ich bete, dass es uns anspornt. Dann komme ich zum letzten Punkt. Gottes Wort erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Gott schenkt den Demütigen Gnade. Jakobus 4, Vers 6, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also, als ich die Geschichte, ich habe die schon ein paar Mal gelesen, aber mich begeistert die Reaktion von Mose. Wie war Moses Reaktion? Immer wieder eigentlich, die haben ja immer wieder gemurrt. Immer wieder kamen sie und haben Mose in Frage gestellt. Und was war Moses Reaktion? Was er nicht tat, ist sich rechtfertigen, sich verteidigen, Korach und die anderen beleidigen. Was er tat, er warf sich zu Boden. Warf er sich zu Boden vor Korach? Er warf sich vor Gott zu Boden. Ihm war bewusst, was in Wirklichkeit geschah. Er war vertraut. Er wurde Freund Gottes genannt. Er wusste, diese Ablehnung, die geschieht nicht gegen ihn, die geschieht gegen Gott. Und das hat sein Herz, da hat sein Herz geblutet, wieder einmal für sein Volk, für die Leute. Er wusste, in Wirklichkeit lehnt er sich gegen Gott ab. Auf. Und Mose wusste, was die Folge dieser Auflehnung sein würde. Deswegen hat er angefangen, zu Gott anzuflehen, sein Volk nicht zu vernichten, Gnade walten zu lassen. Und wir lesen in Psalm, das sind wir bei dem Beispiel, in der Mitte lesen wir vom Anfang, die Psalmen sind in der Mitte von diesem Buch. Da lesen wir in Psalm 106 über den Anfang, über diese Geschichte. Die Menschen im Lager, da schreibt der David, die Menschen im Lager wurden eifersüchtig auf Mose und beneideten Aaron, den heiligen Priester des Herrn. Deshalb tat sich die Erde auf und verschlang Datan und begrub Abiram und die anderen Aufrührer. Feuer fiel auf ihre Anhänger und eine Flamme verzehrte die Gottlosen. Am Berg Sinai machten sie sich die Menschen ein Kalb und verneigten sich vor einem goldenen Götzen. Sie tauschten ihren herrlichen Gott gegen das Bild eines grasfressenden Ochsen. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der in Ägypten so große Taten vollbracht hatte, so wundervolle Taten in jenem Land und so Schreckliches am Roten Meer. Deshalb schwor er, dass er sie vernichten wollte. Doch Mose, sein Erwählter, trat zwischen den Herrn und das Volk und flehte ihn an, von seinem Zorn abzulassen und sie nicht zu vernichten. In der Schlachter steht, und wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Dieses in den Riss treten, das hat Mose immer wieder gemacht. Und in Hesekiel, da steht auch, das sagt Gott, ich suche jemand, der in den Riss tritt für dieses Volk, für dieses Land. In den Riss treten, in einer anderen Übersetzung steht, in die Bresche springen, ja. Ein Fürsprecher, auch der Jesaja, der Prophet Jesaja, die suchen einen Fürsprecher. Wer ist denn da? Mose war so einer. Unabhängig von seiner eigenen Geschichte, sein Herz schlug auch für dieses Volk. Und dann lesen wir in Jesaja weiter. Es war kein Fürsprecher da, aber dann kommt die Verheißung, es wird ein Erlöser kommen. Diese Aussicht, es wird ein Retter kommen. Diese Sicht auf den neuen Bund, diese Sicht auf Jesus, das ist stark. Jesus trat in den Riss. Jesus ist unser Fürsprecher. Jesus ist unser guter Hirte. Und Mose ist sozusagen auch wie so eine Vorausschau auf diesen Hirten, auf diesen guten Hirten, auf Jesus. Mose, der Freund Gottes, Mose, der genannt wird, der sanftmütigste aller Menschen. Das kommt in so Geschichten raus. Und von ihm als Hirte einer Herde kann man nur lernen. Er war dieser Leiter der 2 Millionen Schäfchen da, der immer wieder in diesen Riss gesprungen ist. Und statt mit seinem Stock, irgendwie habe ich gedacht, ja, wie würden wir manchmal reagieren? Eigentlich am liebsten gerade eins auf den Kopf mal hauen, ja? So einem rebellischen Schaf. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat mit seinem Schaf geführt. Mose hat das Volk gelenkt, geduldig. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben. Er vertritt sie vor Gott. Und wurde Mose auch mal wütend? Wir haben es gelesen, ja. Da wurde Mose sehr zornig, aber ist er mit dem Zorn zu Korach gegangen und hat ihn fertig gemacht? Nee, wohin geht er mit seinem Zorn? Zu Gott. Er lässt seine Wut nicht am Volk aus, er geht zu Gott. Er persönlich rechtfertigt sich sogar vor Gott, weil er weiß, bei Gott ist genau richtig, da kann ich mit meinen ganzen Emotionen hingehen. Ob Neid oder Zorn oder irgendwas. Wir können zu Gott gehen mit unseren Emotionen. Er kann am besten mit umgehen. Paulus schreibt an Timotheus, ein Diener des Herrn darf nicht streiten, sondern er muss zu allen freundlich sein, überzeugend lehren und auch mit schwierigen Menschen Geduld haben können. Denen, die sich der Wahrheit widersetzen, soll er freundlich den richtigen Weg zeigen. Vielleicht wird er Gott diese Menschen zur Umkehr bewegen, sodass sie die Wahrheit erkennen und zur Besinnung kommen. Dann werden sie aus der Falle des Teufels entkommen, der sie in seinem Bann hielt, sodass sie seinen Willen taten. In der Schlachter steht die Überschrift zu diesem Text, da steht die richtige Haltung eines Knechtes des Herrn gegenüber Irrenden. Da ist die richtige Haltung, ist Herz haben für die Menschen. Sehen, Moment, was die vielleicht, was da Böses aus dem Mund kommt mir gegenüber, dass die reden aus der Falle, die stecken in der Falle des Feindes. Ich muss freundlich zu, ich will freundlich zu denen sein, ich möchte ihnen den Weg zeigen, damit sie wieder auf den richtigen Weg kommen. Du trittst in den Riss für deinen Bruder, deine Schwester. Wie das Amman, du trittst in den Riss. Ich meine, wie machen wir es als Eltern, wenn die Kinder aufmüpfig und rebellisch vor uns stehen und ja, aufbegehren? Lassen wir uns da wirklich auf einen Machtkampf ein? Oder wenn wir einen Schritt zurückgehen und unsere Position mal überdenken, denken wir, oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier im Herz? Oh, so schlimm. Ja? Können wir ganz anders reagieren? Wenn wir die Motivation sehen, wenn wir sehen, was dahinter steckt. Und so haben Mose und Aaron keinen Machtkampf mit Korach gesucht, sondern sie überlassen das Urteil Gott. Das können wir auch machen. Wir können Gottes Urteil überlassen. Und wie schon im ersten Punkt, wenn Gott für uns ist, wer kann dagegen uns sein? Im Jesaja steht, keine Waffe, die gegen uns geschmiedet ist, wird es gelingen. Demut bedeutet, sich unter Gottes Willen zu stellen, auch wenn man meint, man hat Recht. Man muss sich nicht rechtfertigen. Ein demütiges Herz hört auf Gott und dient den Menschen. Das kommt, finde ich, bei Mose so raus. Demut ist nicht Schwäche, sondern Stärke unter Gottes Führung. Und der C.S. Lewis hat gesagt, Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. Demut bedeutet nicht weniger von sich selbst zu denken, sondern weniger an sich selbst zu denken. An sich selbst zu denken. Dann habe ich noch zwei Beispiele für Demut. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Der On. Wir lesen im ersten Vers von diesem 4. Mose 16, lesen wir von 4 Personen, Korach, Datan, Abiram und On. Und dann später taucht der On nicht mehr auf. Taucht einfach nicht mehr auf. Der wird nicht vom Erdboden verschluckt. Er gehört doch nicht zu den 250. Ich habe mich gefragt, ja, wo ist denn der? Wo ist On geblieben? Ja, vielleicht eine simple Erklärung. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber vielleicht ist er umgekehrt von seiner Auflehnung. Vielleicht als Mose das gesagt hat, ist ihm klar geworden, ich lehne mich ja gegen Gott auf und ist vielleicht zu Mose, hat Buße getan, hat sich auf die richtige Seite geschlagen, vielleicht hat er mit Mose gesprochen, vielleicht hat er sich eben vor Gott gedemütigt und dann Gnade erfahren. Denn Demütigen schenkt Gott Gnade, die umkehren. Gott, da ist Neid in meinem Leben. Oh, es fällt mir so schwer, das jetzt zuzugeben, aber da ist ein Heid, ich bekenn's, den Demütigen schenkt Gott Gnade. Dann die Söhne Korachs. Der Korach, der hatte Söhne. Und später im 26. Kapitel lesen wir, doch die Erde öffnete sich und so weiter. Die Söhne Korachs aber kamen damals nicht um. Genau das Gleiche. Die haben sich nicht zu ihrem Vater gestellt. Die haben sich abgesondert. Mose hat gesagt, alle geht weg von den Zelten von Korach. Sondert euch ab, wenn ihr nicht dazugehören wollt. Die Söhne Korachs haben getan, 3 Söhne. Und sie kommen später in den Psalmen, haben sie Lieder geschrieben. Das waren die Psalmsinger, die Lobpreiser. Den Demütigen schenkt Gott Gnade. Sie waren die Vorfahren vom Samuel, vom dem Samuel, vom Propheten, vom Richter, vom, was war er noch? Prophet, Richter, Priester, genau. Dann, was ich noch rauslese, ist, Jesus sagt ganz klar in Lukas 14, Vers 26, wer mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Korachs Söhne haben sich ganz klar zu Gott gestellt. Ihr Vater hatte sich aufgelehnt, er hat in Rebellion gelebt und die Söhne haben gesagt, wir nicht, wir folgen diesem Gott. Und so gibt's auch heute, es geht durch ganze Familien durch. Familienmitglieder sagen, ich folge meinem Jesus. Unsere ganzen Geschwister, gerade in den muslimischen Ländern oder in Nordkorea, ganz schlimm, die stellen sich zu Gott und sie wissen, ihr Opfer kann ihr eigenes Leben sein. Aber sie treffen eine gute Entscheidung, nämlich eine Entscheidung für das ewige Leben. Und zum Schluss möchte ich nochmal zu diesem 2. Timotheus 3,16 zurückkommen. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Ja, wir haben heute erkannt, wer gegen Gott kämpft, verliert. Die Schrift überführt uns von Sünde. Lassen wir uns von dem Neid überführen, denn er ist tödlich. Sie bringt uns auf den richtigen Weg. Wir entscheiden uns dagegen für Freude, für Dankbarkeit. Und sie erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Wir wissen, Gott schenkt den Demütigen Gnade. Und ich möchte schließen mit einem Zitat vom Erweckungsprediger Moody. Die Bibel ist nicht dazu da, um unser Wissen zu vermehren. Sie ist dazu da, unser Leben zu verändern. Und Vater im Himmel, ich kann dir nur danken für die Bibel. Ich kann dir nur danken, dass wir dein Wort in den Händen halten dürfen. Und ich bete zugleich auch für die ganzen Völker, wo die Bibel noch nicht übersetzt ist, dass Gelingen kommt für die Übersetzer, dass unsere Geschwister auch Teile wenigstens der Bibel in der Hand halten können und lesen, was du aufschreiben liest. Ich danke dir so. Ich danke dir, dass wir in einem Land wohnen, wo sie frei ist, wo wir nicht uns verstecken müssen, wo wir die Bibel nicht verstecken müssen. Herr, ich bete um neuen Hunger hier für jeden, der hier sitzt. Neuen Hunger für dein Wort, dass wir es lesen, dass wir es aufnehmen, dass wir uns lesen lassen von deinem Wort, dass wir dich ernst nehmen mit dem, was du schreibst, dass wir daraus ja, auf den richtigen Weg wieder kommen, dass du uns überführst. Und, oh Vater im Himmel, deine Vaterliebe steht dahinter. Du willst das Beste für uns. Deine Liebe ist es, die uns erziehen will. Deine Liebe ist es, die uns zur Umkehr bringt, ganz am Anfang von unserem Glaubensweg, aber auch mittendrin und bis zum Ende. Ich danke dir, dass deine Güte uns nachjagt, dass deine Güte über uns steht. Herr, ich bete, dass es in unsere Herzen reinfällt, dass wir dir glauben. Ja, dass wir dir einfach glauben. Dir gehört alle Ehre. Amen.